Herzlich willkommen zum Podcast Sparrings Lounge für Entscheider mit Tobias Bobka, der Podcast für Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Die Sparrings Lounge soll dir immer wieder neue Erfolgsimpulse, konkrete Umsetzungstipps für dein Tagesgeschäft liefern und dir als dein Sparringspartner helfen, deine Ziele schneller und einfacher zu erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Ich habe euch heute mal wieder einen ganz besonderen und spannenden Gast mitgebracht. Er ist Jahrgang 1971. Er ist gelernter Feinmechaniker, hat dann internationale Wirtschaftswissenschaften in Maastricht studiert. Er hat 2007 sein erstes Unternehmen gegründet und 2011 den nächsten Grundstein gelegt für den unternehmerischen Durchbruch und heutigen Erfolg. Er ist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Zukunft Fahrrad und Gründer und bis heute Geschäftsführer der Jobrad GmbH in Freiburg. Unter der Marke Jobrad bieten er, sein Partner Holger Thumat und das über 200-köpfige Team heute Dienstfahrradleasing für Angestellte und Selbstständige in Deutschland an. Als Pioniere haben sie einen boomenden Markt geschaffen, sind Marktführer und immer wieder Impulsgeber. Mit der Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit mehr als 15.000 Arbeitgebern, über 5.000 Jobrad-Fachhandelspartnern und über 2 Millionen Jobrad-Berechtigten in Unternehmen bringt Jobrad täglich noch mehr Menschen aufs Rad. Wie der steinige Weg einst begann und der heutige Erfolg überhaupt möglich wurde, was ihn außerdem täglich antreibt, darüber sprechen wir heute mit ihm. Herzlich willkommen, Ulrich Prediger.
Ja, hallo.
Herr Prediger, Sie verfolgen mit spürbarer Leidenschaft Ihre Vision, mehr Menschen aufs Rad bringen zu wollen. Woher kommt denn diese ansteckende Begeisterung und wie wurde daraus vor allen Dingen 2008 dann, Sie sind mit Leaserad gestartet, ein richtiges Geschäftsmodell sogar?
Also darüber könnte ich natürlich einige Stunden erzählen, ich versuche es kurz zu machen. Ich bin hier in Freiburg groß geworden, mein Vater ist schon immer mit dem Rad oder sehr häufig mit dem Rad zur Arbeit. Ich bin mit dem Fahrrad in die Schule gefahren, fast den gleichen Weg wie inzwischen auch wieder. Ich habe dann ein paar Jahre in Holland gelebt und in Holland ist Fahrrad einfach ein Teil der Kultur. Also man kann wirklich sagen, die Niederländer haben Fahrradkultur entwickelt, das ist Teil ihrer nationalen Identität. Da fährt jeder Fahrrad, die Hausfrau mit drei Kindern in die Kita und dann zur Arbeit, aber auch der Prinz und Prinzessin und auch der Vorstandsabgeordnete oder der Regierungspräsident. Also da ist Fahrrad einfach das Normalste von der Welt. Und als ich zurückkam nach Deutschland Ende der 90er, wurde mir dann bewusst, dass wir in Deutschland ganz anders leben. Bei uns, wir sind ein Land der Autokultur und ich habe dann hier ein paar Tätigkeiten ausgeführt, zum Schluss bei einem Medizintechnikunternehmen, hatte einen tollen Dienstwagen. Da wurden viele Mitarbeiter nur über die Größe des Dienstwagens abgeworben von anderen Unternehmen, was ich irgendwie auch ein bisschen befremdlich fand und mir aber gezeigt hat, Dienstfahrzeug ist eigentlich schon ein tolles Prinzip. Also ich bin der Überzeugung, dass Geschäftsautos in Deutschland wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle überhaupt sind. Dass die deutschen Premium-Automobilhersteller Mercedes, BMW, Audi, Porsche so in der Form gar nicht existieren könnten, wenn es die 1%-Regel, wenn es das Geschäftsauto in Deutschland nicht gäbe. Mhm. Damals war mir diese erfolgreiche geschäftliche Beziehung zwischen Auto und steuerliche Absetzbarkeit natürlich noch nicht so bewusst. Aber ich dachte, das wäre doch eine großartige Sache, wenn Mitarbeitern auch anstatt immer nur Autos auch Fahrräder zur Verfügung gestellt werden können. Und damals war ich 2007 ziemlich alleine. Also ich war damals klar der Erste und vielleicht auch ein bisschen als Revoluzer. Ich habe mich damals gefühlt wie die störrischen Gallier in dem kleinen Dorf.
Kann ich mir vorstellen.
Ich komme halt aus Freiburg und habe dann Anfang 2008 den Schritt gewagt, weil ich einfach so fest von dem Geschäftsmodell überzeugt bin, dass es sinnvoll ist. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Aspekt, sonst hätte ich auch gar nicht so lange durchgehalten, weil die Widerstände waren schon enorm. Aber einfach die Tatsache, in Freiburg aufgewachsen, ich bin auch begeisterter Fahrradsportler, die Sinnhaftigkeit eines Dienstfahrzeuges, nämlich ich muss mich eigentlich um nichts kümmern, ich kriege das Fahrzeug vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt, es ist auch sehr attraktiv bezüglich der Kosten für mich, aber ich kann einfach, wenn was kaputt ist oder wenn irgendwelche Probleme entstehen, auf ein Service-Netzwerk zurückgreifen.
Jetzt haben Sie ja 2011 mit Holger Thumat das Unternehmen zusammengeführt zur heutigen Jobrad GmbH. Können Sie da so ein bisschen erzählen, was Sie beide da bewegt hat und wie Sie heute davon profitieren noch?
Ja, ich hatte schon angedeutet, als ich 2008 begonnen habe, fanden es ein paar ganz lustig, würde ich mal sagen. Das könnte eine gute Idee sein, aber wir haben enorm viele interessierte Kunden gefunden, aber leider nur interessiert. Kaum einer war bereit, Geld dafür auszugeben. Das heißt, die ersten 3 Jahre war ich einen Großteil meiner Zeit damit beschäftigt, Menschen davon zu überzeugen, uns Geld zu leihen, also klassisch Investoren einzuwerben. Und irgendwann ist mir auch bewusst geworden, alleine ist es schon ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich bin auch inzwischen der festen Überzeugung, wenn man ein Unternehmen gründet, sollte man es nicht mehr alleine tun, sondern möglichst mit 2, 3 anderen Gründern und sich möglichst ergänzen, also unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten mitbringen. Und das war eigentlich Zufall nicht ganz. Wir hatten 2 Berührungspunkte, Holger Thumert und ich. Und als wir uns dann kennengelernt haben, war relativ schnell klar, er wird mit seinem Unternehmen alleine ziemlich sicher nicht erfolgreich sein und ich wahrscheinlich auch nicht. Also was liegt da näher, als zu sagen, wir tun uns zusammen und probieren es gemeinsam. Auch weil wir relativ schnell gemerkt haben, dass wir sehr unterschiedlich sind, aber mit unterschiedlichen Qualitäten auch ein Unternehmen sehr viel besser führen können als einer alleine.
Spannend. Jetzt sagt man, verbrannte Finger gelten als gute Lehrmeister. Aus welchen schmerzhaften Erfahrungen konnten Sie denn besonders viel lernen in der Zeit? Also gerade wenn man so sagt, das wird ja wahrscheinlich auch schwierig gewesen sein, so 2, in Anführungszeichen, Unternehmenskulturen, 2 Unternehmensideen auch zusammenzuführen und dann weiterzuentwickeln gemeinsam.
Das war eigentlich kein Problem, weil beide Unternehmen damals noch so klein waren, dass wir jetzt nicht wirklich 2 Unternehmen zusammenbringen mussten. Ich habe lange über die Frage nachgedacht, also so richtig große Fehler haben wir eigentlich nicht gemacht. Klar, wir haben ein paar Sachen ausprobiert, finde ich aber auch im Nachhinein total richtig. Wir mussten damals verschiedene Sachen ausprobieren, einfach um am Leben zu bleiben, als Organisation weiter existieren zu können. Und inzwischen nennt man das agil, ja, fail fast and often. Und genau das haben wir damals auch schon gemacht, verschiedene Sachen ausprobiert, um einfach so ein Gespür für den Markt zu entwickeln. Und interessanterweise sind einige unserer damals ausprobierten Ideen inzwischen auch in die Tat umgesetzt. Ein Thema ist ein Pedelec-Verleih, also dass einfach Mieter eines großen Hauses Pedelecs ausleihen können anstatt und damit vielleicht auf ihren Zweitwagen oder überhaupt auf ihr Auto verzichten können. Damals waren wir die Ersten im Markt damit in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Und ich kann wirklich keinen Bereich finden, wo ich sagen könnte, da haben wir große Fehler gemacht. Ich stehe nach wie vor dahinter, allein ein Unternehmen zu gründen, außer es ist wirklich was Etabliertes. Ja, ich bin Schreinermeister oder Schornsteinfeger.
Wo das Geschäftsmodell schon vorher klar ist.
Ja, wo man in ein bekanntes Geschäftsumfeld auch einsteigt, rate ich jedem und würde es auch nur noch so tun, etwas gemeinsam zu machen.
Jetzt haben Sie ja ganz viele Jahre auch für die steuerliche Gleichstellung vom Dienstwagen und Dienstfahrrad gekämpft. Was hat denn der hart erkämpfte Übertrag vom Dienstwagenprivileg, vom Auto jetzt auf das Fahrrad 2012 für Jobrad tatsächlich verändert? Hat man das wirklich spüren können in der Veränderung?
Ja, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, 2008 hatte ich wenig Ahnung. Ja. Ich war von dem Thema überzeugt und bin auch davon ausgegangen, es kann jetzt nicht wahnsinnig schwer sein, das Prinzip des Geschäftsmodells Geschäftsauto auf das Geschäftsfahrrad zu übertragen. Ich musste dann natürlich lernen, dass es ganz anders ist. Es hing damals wirklich nur in einem kleinen Wort. Im Einkommenssteuergesetz, was ja quasi die Grundlage dann einer Fahrzeugüberlassung von Arbeitgeberseite ist, steht Kraftfahrzeug. Da dachte ich, ja, Fahrrad ist ja auch ein Fahrzeug.
Jetzt Kraft brauche ich auch.
Ja, jetzt sage ich den Politikern einfach, mach doch das Wort Kraft weg und dann passt das. Und man könnte ja sogar so argumentieren, Kraftfahrzeug ist ein Fahrrad, könnte ja auch ein Kraftfahrzeug sein. Ist es natürlich nicht und es ist auch völlig unmöglich, da wirklich als kleines Unternehmen, als Nobody irgendwelche Wörter in irgendwelchen Gesetzen zu streichen. Wir haben da wirklich 3, 4 Jahre lang einen Weg suchen müssen, wie man in irgendeiner Form auf die Politik einwirken kann. Also wir haben unser Geschäftsmodell aufgebaut, ein Team aufgebaut, Finanzierung aufgebaut und parallel mussten wir quasi Lobbyarbeit bei Null beginnen, weil wir wirklich keine Ahnung hatten. Ich habe dann natürlich viele Politiker kennengelernt, Bundestagsabgeordnete, Minister und habe da dann in vielen Gesprächen versucht, einen Weg zu finden. 2011 kam dann Holger dazu und gemeinsam wurde uns das noch klarer, noch bewusster, dass wir erst eine steuerliche Regelung haben müssen, bevor wir unser Geschäftsmodell in einem größeren Umfang umsetzen können. Mhm. Weil sonst Arbeitgeber das Fahrrad ihren Mitarbeitern gar nicht anbieten können. Mhm. Und da wir weder Lobbyisten in Berlin hatten, das hat sich jetzt zum Glück geändert, noch die entsprechenden Kontakte in die Politik, haben wir dann ja auch wieder ein paar Sachen ausprobiert und sind dann bei einem Weg gelandet, der sehr pragmatisch war. Wir haben uns mit 6 Organisationen zusammengetan, dem ADFC zum Beispiel, dem VCD, Verkehrsclub Deutschland, dem BEM, dem Bundesverband Elektromobilität, der für das Thema Elektroauto steht, aber auch für nachhaltige Mobilität. Und diese 6 Verbände haben dann quasi ein Schreiben an alle Landesfinanzministerien geschickt, in dem sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass es für Autos die und die Regelung gibt und für Fahrräder nicht. Das ist völlig ungerecht. Da müsst ihr was dran ändern. Und gesagt, getan. Es hat dann ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Klar, diese Landesfinanzministerien sind natürlich dann auch stark gegliedert, bis die dann zusammenkommen und auch Zeit haben, über so ein Mini-Thema zu sprechen.
Absolut. Ja.
Und dann im November 2012, also werde ich nicht vergessen, hat uns das wirklich komplett kalt erwischt. Am Donnerstagabend schickt mir jemand aus meinem Netzwerk die Nachricht, ja, hier, hast du es schon gelesen, es gibt jetzt die 1%-Regel fürs Fahrrad. Und wir, was? Also wir haben wirklich die Sektkorken knallen lassen, was nicht so günstig war. Am nächsten Tag sind wir noch umgezogen mit unserem Büro aus einer alten Schlecker-Filiale in unser erstes richtiges Büro. Und meine Frau war irgendwie ein paar Tage im Krankenhaus, sie musste sich operieren lassen. Meine Kinder waren damals noch klein, wir haben eine neue Küche bekommen. Also es war die stressigsten 3 Tage meines Lebens, weil an diesem Freitag hier natürlich FAZ und ARD und was weiß ich, wir alles angerufen haben, weil die uns natürlich schon in Zusammenhang gebracht haben mit dieser Neuregelung für Fahrräder.
Okay.
Und das schon auch damals eine kleine Revolution, weil warum wird denn jetzt auf einmal irgendeine Gesetzesregelung für Fahrräder getroffen? Da wollten die Journalisten gerne wissen, was dahinter steckt. Und da wir dahinter steckten, waren wir natürlich auch Ansprechpartner erster Wahl. Und es waren ein paar herausfordernde Tage, aber wir haben es gut rumgebracht. Und das war eigentlich auch der Startschuss für unser neues Geschäftsmodell Jobrad. Vorher haben wir, wie gesagt, viele Sachen ausprobiert, weil es eben keine steuerliche Grundlage gab. Und mit dieser 1%-Regel fürs Fahrrad konnten wir dann sagen, okay, wir motivieren Arbeitgeber dazu, Fahrräder ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Mit dem großen Unterschied zum Auto, zum Firmenwagen, dass nicht der Arbeitgeber die Kosten trägt, sondern die Mitarbeiter über eine sogenannte Gehaltsumwandlung.
Mhm.
Das gibt es auch für betriebliche Altersvorsorge oder andere, ich sag mal, Goodies, Incentives, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern überlassen. Und mit der 1%-Regel konnten wir das auch fürs Fahrrad anwenden.
Mhm.
Und da muss ich sagen, war es eigentlich viel, viel leichter als gedacht, Arbeitgeber zu finden. Also schon 2013 hatten wir sehr viele Anfragen, haben die ersten Projekte gemacht, gleich auch mit größeren Accounts, mit der Commerzbank, mit SAP gingen wir damals schon in die intensiveren Verhandlungen, nenne ich es mal.
Okay.
Weil aus Arbeitgebersicht gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu tun. Klar, es gibt immer gewisse Risiken. Mitarbeiter könnte stürzen, Mitarbeiter oder an den steuerlichen Rahmenbedingungen kann sich was ändern. Aber das ist bei allem, das ist bei jeder Geschäftstätigkeit in Deutschland so. Als kleines Beispiel diese Neuregelung des EuGH, glaube ich, bezüglich Arbeitszeitenerfassung.
Ja,
das betrifft ja wirklich jeden in Deutschland. Also diese Risiken gibt es immer. Also gibt es eigentlich aus Arbeitgebersicht keinen vernünftigen Grund, Jobrad nicht anzubieten.
Mhm.
Es kostet ihn nichts, der Aufwand ist minimal, dafür sind wir sehr digital, dafür tun wir sehr viel, damit der Aufwand auf Arbeitgeberseite wirklich so gering wie möglich ist. Unser größter Kunde, die Deutsche Bahn, mit inzwischen über 20.000 Jobrädern
im
Konzern, hat eine einzige Person, die sich darum kümmert, weil wir mit der Deutschen Bahn eine Schnittstelle entwickelt haben, die alle Daten sowohl von uns zur Bahn als auch von der Bahn wieder zurück übermittelt und da wirklich nur minimaler händischer Aufwand notwendig ist.
Okay.
Und das ist auch sicherlich ein sehr, sehr großer Unterschied zum Geschäftswagen, der uns das Leben aber schwer macht, weil die Ansprechpartner in den Unternehmen gehen davon aus, ja, Geschäftsfahrrad ist ähnlich wie Geschäftsauto.
Der Fuhrpark.
Ja.
Der Fuhrparkleiter macht es dann.
Genau. Da habe ich ja mit ganz vielen Herausforderungen zu tun. Leute, die ihren Führerschein verlieren und es mir nicht mitteilen. Parkkrempler, Unfälle, Unfallflucht. Ich bin auf einmal in der Haftung. Steuer, GEZ. Also ganz viele Themen. Und die fallen ja beim Fahrrad alle nicht an. Aber das muss man im Fuhrparkverwalter natürlich erstmal vermitteln können. Also so muss man vordringen.
Dass wird ja erstmal als Mehrarbeit gesehen, wenn man sagt, naja, jetzt kommt auch noch eine weitere Variante. Jetzt genau. Können Sie nicht nur auswählen zwischen 12 Herstellern und 700.000 Ausstattungsvarianten, sondern jetzt kommt auch noch das Fahrrad rein.
Ja, und dann kommt natürlich hinzu, dass viele Fuhrparkleiter, würde ich mal ein bisschen flapsig sagen, Benzin im Blut haben und das Thema Fahrrad eher... Ja, als notwendiges Übel sehen, weil
kann man Chef, machen, muss man nicht
der
so
Chef hat es jetzt angeordnet oder der Betriebsrat möchte es unbedingt als Mittel, um für seine Mitglieder, also für die Gewerkschaftsmitglieder was Gutes zu erringen, was ja auch absolut positiv ist. Also da kämpfen wir manchmal schon ein bisschen gegen Windmühlen und nichtsdestotrotz sind wir in den letzten 7 Jahren enorm stark gewachsen.
Interessant vor allen Dingen der Gedanke, Sie haben ja was gemacht, was typischerweise im Mittelstand heute eher selten der Fall ist. Sie haben sich ja mit anderen Interessensgruppen zusammengetan. Ne? Also wenn man Sie hatten vorhin das angesprochen, Verband auch von Elektromobilität. Man könnte jetzt im ersten Moment sagen, naja, ist das nicht irgendwo so ein Konkurrenzverhältnis? Aber spannend ja, Sie haben ja Gemeinsames geschafft, eine Gesetzesänderung zu bewirken, aber nur in der Gemeinschaft, indem man sagt, wir stellen unsere Interessen im Prinzip unter ein Dach. Wir sagen, wir wollen alle was bewegen, wir wollen was verändern. Jeder auf seine Art und jeder eine andere Facette, aber wir geben trotzdem unser gemeinsames Ziel im Prinzip da rein. Und das ist ja was für den Mittelstand interessant ist, gerade wenn wir grenzübergreifend oder auch unternehmensübergreifend im Mittelstand sagen, wir können nicht mehr alle Kompetenzen selber haben, aber wir können gemeinsam vielleicht mehr erreichen. Mhm. Also auch ganz spannend, was Sie da für Erfahrungen gemacht haben.
Ja, also ich meine, wir ersetzen sicherlich inzwischen einige Autos, aber wir sind uns natürlich darüber im Klaren, dass wir jetzt nicht deswegen Jobrad hier jeder zweite Mitarbeiter in Deutschland sein Auto abschafft. Das wäre vermessen zu glauben. Was wir sehr wohl sehen, ist, viele schaffen zum Beispiel ihren Zweitwagen ab, weil der einfach nur noch rumsteht.
Klar.
Wenn zwei Pedelecs, zwei E-Bikes in der Familie vorhanden sind, also jemand, der nur ein paar Kilometer zur Arbeit pendeln muss oder seine Alltagswege jetzt nicht irgendwie 15, 20 Kilometer sind, der erkennt nach kürzester Zeit, ich bin mit dem Pedelec schneller, es ist viel gesünder, es ist viel, viel schöner, ich sehe was von der Welt, ich... nehme ab, ja, also ich tue auch was für meine Gesundheit.
Ja, klar.
Und spätestens nach ein paar Wochen stellen die fest, das zweite Auto steht da wirklich nur noch rum. Ein Auto, gut, das braucht man vielleicht, um zu einkaufen zu gehen, Oma besuchen und in Urlaub zu fahren. Aber der Zweitwagen, der hat überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr. Das heißt, wir sind uns so beim Klaren, wir werden schon zur Verkehrswende in Deutschland beitragen, davon bin ich überzeugt. Aber wir werden es nicht alleine tun. Mhm. Wir werden das gemeinsam mit dem Nahverkehr, mit E-Scooter weiß momentan keiner, was da wirklich auf uns zurollt. Im wahrsten Sinne des Wortes, da vermag ich momentan auch keine besseren Prognosen abzugeben. Das lassen wir auch auf uns zukommen. Aber gerade die Vernetzung von verschiedenen Verkehrsmitteln, natürlich kann man mit dem Fahrrad nicht von Freiburg nach Stuttgart fahren, um einen Termin wahrzunehmen, aber von zu Hause zum Bahnhof und vom Bahnhof. Es gibt inzwischen in jeder größeren Stadt Bikesharing-Systeme, Fahrradleihsysteme, öffentliche Fahrradleihsysteme, die ich zum Beispiel, die fast alle bei uns regelmäßig nutzen. Am Zielbahnhof steige ich dann entweder auf ein Fahrrad, ein Leihfahrrad oder ein Leihscooter inzwischen auch, da gibt es ja auch. Oder ab und zu natürlich auch Nahverkehr oder auch mal Taxi, klar. Mhm. Aber ich muss nicht die 200 Kilometer mit dem Auto nach Stuttgart fahren, in denen ich eine Stunde in der Regel im Stau stehe. Im
Zug und noch gestresster bin.
Bin gestresster, verpeste die Umwelt, muss in Stuttgart einen Parkplatz suchen. Also wir sind ganz klar darauf ausgerichtet, mit anderen Verkehrsmitteln gemeinsam, auch mit dem Auto. Wie gesagt, wir sind keine Gegner des Autofahrens, sondern wir sagen, das Autofahren sollte man auf die Strecken beschränken, in denen das Auto wirklich große Vorteile hat. Das sind die Überlandstrecken, das ist, wenn ich viel transportieren muss, wenn ich mit vielen Menschen fahre und wenn ich individuelle Ziele anfahre. Aber alles andere ist mit anderen Verkehrsmitteln viel, viel sinnvoller zu erreichen.
Jetzt spannend nochmal zurückzukommen, bevor wir nochmal auf das Geschäftsmodell eingehen. Sie machen mit Ihrem Team ja wirklich quasi täglich neue Dinge, die es so erstmal noch gar nicht gibt. Also Sie haben beispielsweise als erstes ein Portal für den Fachhandel entwickelt. Wie gelingt es denn den Mitarbeiterinnen mit dieser permanenten Veränderung umzugehen? Also auch gerade, ja, da das Geschäftsmodell sich immer wieder ändert und auch die Aufgaben. Also es ist wahrscheinlich so, dass Sie sagen, was vor einem halben Jahr die Aufgabenbeschreibung der Stelle war, ist heute wahrscheinlich komplett anders. Ganz andere Herausforderungen wieder, andere auch technische Dinge, die man sich aneignen muss.
Mhm. Das ist ein sehr neuralgischer Punkt, den Sie ansprechen. Eigentlich müssten Sie da jemanden aus meinem Team befragen. Aber ich versuche es auch mal aus meiner Sicht darzustellen. Es ist tatsächlich so, dass wir, dass bei uns Veränderung Normalität ist. Also sag mal, Entwicklung ist, also Stillstand wäre bei uns kaum denkbar. Aber was viel, viel mehr Veränderung bedeutet, ist das Wachstum. Also nicht jetzt neue Prozesse, das ist natürlich auch gerade für die Älteren, ja, also ich bin ja selber auch kein Digital Native, aber ich habe im Studium oder in der Schule und dann im Studium den Umgang mit Computern gelernt. Aber für die, die erst in ihrem Berufsleben vielleicht erst mit 30 mit Computern zu tun bekommen haben, für die ist es schon enorm schwer. Die tun sich schwer, das merken wir an einigen Stellen. Nicht alle, aber einige. Für die jüngeren Leute würde ich mal sagen, ist es Peanuts, ja. Also da ist eine neue Maske in unserem Portal oder eine neue Schnittstelle oder eine neue Funktion. Nichts Außergewöhnliches, das sind die gewöhnt, damit leben die ja, seit sie überhaupt irgendwelche Geräte bedienen können. Was sehr wohl natürlich eine wahnsinnige Herausforderung ist, wir haben im Schnitt jeden Monat zwischen 5 und 10 neue Kolleginnen und Kollegen, die eingearbeitet werden müssen, für die neue Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, die Strukturen angepasst werden müssen. Das sind ja
Dinge. Und die sich auch ins Team so ein bisschen einfinden müssen erstmal. Das ist ja jedes Mal wieder eine neue Kultur. Jedes Mal verändert sich die Kultur auch so ein bisschen damit.
Genau, die Jobreitkultur lernen. Also wir haben inzwischen ein 5-tägiges Einarbeitungsprogramm, Einführungsprogramm für neue Mitarbeiter, okay, in dem wir natürlich nicht nur fachliche Themen vermittelt bekommen, also eine Basisschulung zu was ist Leasing, wie funktioniert unser Geschäftsmodell, sondern auch zu unserer Jobreitkultur, zu unserem Leitbild. Wir haben vor zwei oder drei Jahren, ich komme mit den Jahreszahlen inzwischen auch echt durcheinander, weil sich aufgrund der schnellen Veränderung, vor 2 Jahren haben wir unser Leitbild vorgestellt bei unserer Sommerfeier. Und das dient zum Beispiel, und das hilft unheimlich, um eine schnelle Identifikation mit der Unternehmenskultur zu ermöglichen. Mhm. Aber es ist schon sehr herausfordernd für alle, wenn man zum Beispiel während der täglichen operativen Arbeit, wir haben ja einen wahnsinnig starken saisonalen Verlauf, also wir machen in den Spitzenmonaten im Sommer 100 Mal mehr Umsatz als im Winter. 100 Mal, also Faktor 100 alles. Das ist natürlich auch, das ist für die Mitarbeiter eine
wahnsinnige Herausforderung. Macht die Urlaubsplanung wahrscheinlich wahnsinnig spannend.
Ja.
Und alle sagen, wir gehen gerne 6 Wochen im Winter in Urlaub.
Ja. Aber dann, natürlich müssen wir durch unser Wachstum auch im Sommer Mitarbeiter einstellen, das geht gar nicht anders. Und das dann während der Hochsaison, das ist die große Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen in den Teams, die wirklich ganz nah am Kunden dran sind.
Mhm. Spannend. Jetzt vereinen Sie ja konsequent alle Bedürfnisse digital, also sei es vom Fachhandel oder auch die vom Jobradler selber, und steuern so auch den gesamten Prozess. Wie ist denn die Reaktion von Kundenseite oder auch von Partnerseite darauf, dass im Prinzip alles digitalisiert wird?
Von Arbeitgeberseite aus würde ich jetzt nicht sagen, wird es erwartet oder gefordert, aber wir merken natürlich schon, dass wir damit vielen Arbeitgebern die Scheu, die Furcht nehmen. Ich hatte es vorhin erläutert, viele sagen, okay, ist ja schön, dass zwar keine externen Kosten entstehen, aber ich habe natürlich Administrationsaufwand, der Kosten verursacht, wo wir dann entgegenhalten können, der ist minimal, der ist wahrscheinlich sogar geringer wie die Verwaltung deiner Handys, sage ich jetzt mal, weil alle Prozesse komplett digital sind. Schäden, wir kümmern uns um Schäden, wir kümmern uns um die natürlich auch nicht zu vermeidende Wechsel. Ja, Mitarbeiter verlassen Unternehmen, Mitarbeiter gehen in andere Tochterunternehmen etc. Das nehmen wir dem Arbeitgeber, soweit es möglich ist, da gibt es natürlich Datenschutzthemen etc., aber soweit es möglich ist, nehmen wir dem Arbeitgeber alles ab. Auf Fachhändlerseite ist es noch herausfordernder. Sie können sich vorstellen, es gibt Fachhändler, die haben noch nicht mal einen Computer in ihrem
Da wird es dann schwer zu digitalisieren.
Ja. Aber da muss ich auch sagen, die schätzen das inzwischen, weil es auch für sie natürlich unheimlich große Vorteile hat. Wir haben inzwischen einen Zahlungslauf. Wenn der Händler uns am Freitag seine Rechnung schickt, wobei er die uns noch nicht mehr schicken muss, sondern wir erzeugen die Rechnung für den Händler, um Arbeit abzunehmen. Das ist ja für uns überhaupt kein Problem. Es läuft ja alles voll digital. Also wir erstellen dem Händler eine Gutschrift. Er muss sie nur noch bestätigen und hat am nächsten Tag sein Geld. Ja, wenn er mit Kreditkarten, mit EC-Karten Unternehmen zusammenarbeitet, dauert es teilweise 2 bis 3 Wochen. Das heißt, Jobrad ist für ihn, außer der Barzahlung natürlich, Wobei die Barzahlung, da hat er zwar Geld in der Kasse, aber noch nicht auf dem Bankkonto.
Absolut.
Also selbst eigentlich sind wir inzwischen das schnellste Zahlungsmittel für ihn.
Und er muss noch die Kosten rechnen für die Bargeldeinzahlung wieder und das Handling wird ja von den Banken mittlerweile auch deutlich bepreist, um das vorsichtig zurückzufahren.
Ja, das ist richtig. Und für gerade in den letzten Jahren ist die finanzielle Belastung für die Händler enorm gestiegen. Dadurch, dass die Pedelecs, die E-Bikes, im Schnitt 3 bis 4 Mal so viel kosten wie ein normales Fahrrad, also auch im Einkauf. Und der Händler muss die Fahrräder im Winter, im Frühjahr einkaufen, damit er...
Und die Zahlungsziele sind nun mal keine 9 Monate.
Ja, damit er die Fahrräder hat, wenn die Saison losgeht. Das heißt, der muss sich da ganz schön strecken und die Banken sind da auch nicht immer so flexibel und kooperativ. Und wenn er aber weiß, die Räder, die er über Jobrad abwickelt, da hat er am nächsten Tag sein Geld. Das ist für ihn natürlich ein Riesenvorteil. Also von daher sind die inzwischen eigentlich auch so weit, dass sie die Notwendigkeit zur Digitalisierung akzeptieren. Mhm. Und wir schulen zum Beispiel unsere Händler auch sehr intensiv. Okay. Also wir haben letztes Jahr über 4000 Händler geschult. Das heißt, wir bieten eine richtige Schulungsserie über Deutschland verteilt, damit die nicht so weit reisen müssen. Wir bieten Online-Schulungen, also Webcasts für Händler, aber auch für Arbeitgeber an. Also auch da sind wir schon sehr digital unterwegs, in denen wir in die jeweiligen Themenbereiche einführen. Die sind beim Händler natürlich ganz anders als bei einem Arbeitgeber.
Ja, klar.
Aber die Zuhörer dann auch Fragen stellen können und der Aufwand für alle Beteiligten natürlich minimiert ist, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist es natürlich optimal, wenn man nicht so viel reisen muss, wenn keine Außendienstler zu den Händlern muss, um es zu erklären oder die irgendwie zu Schulungen kommen. Jetzt auf der Eurobike werden wir wieder Schulungen anbieten. Die Eurobike ist die größte Fahrradmesse der Welt. Die findet jetzt im September in Friedrichshafen statt. Mhm. Und auch da werden wir natürlich unsere Händler Kontakte wieder intensivieren. Sie haben es ja eingangs auch gesagt, es gibt etwa, wir dachten, also laut Umsatzsteuerstatistik gibt es nur 4.500, zwischen 4.000 und 4.500 Händlern in Deutschland. Wir haben 5.000. Aber das kommt daher.
Die sind mit Ihnen entstanden vielleicht?
Teilweise, aber ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass wir schon so einen starken Einfluss auf die Fahrradbranche haben. Nein, das sind natürlich dann Zweigstellen und das sind auch mal eine Tankstelle, die halt auch im Hinterhof Fahrräder verkauft, aber eigentlich unter Tankstelle in der Umsatzsteuerstatistik auftaucht. Aber ich würde mal behaupten, dass fast jeder einen Fahrradhändler mit nennenswerten Umsätzen bei uns mitmacht. Das heißt, als zukünftiger Jobradler bekommen Sie eigentlich bei jedem Fahrradhändler in Deutschland Ihr Jobrad.
Also für alle, die es mal austesten wollen, ich habe den Test auch gemacht und selbst in den kleinsten Orten außenrum mindestens 2 bis 3 Händler.
Okay.
Das ist erschreckend, wie weit das Händlernetzwerk mittlerweile geht. Also wirklich auch in den Umgemeinden, wo man jetzt denkt, so, man wusste gar nicht, dass da überhaupt ein Fahrradhändler ist.
Erschreckend.
Jetzt auf einmal merkt man, wenn man eine eigene Postleitzahl eingibt, es gibt mehr Fahrradhändler, als einem bewusst ist manchmal.
Ja. Also erschreckend nur für die Automobilindustrie vielleicht, aber...
Ja, aber interessant dann auch. Also es ist auch für mich eine positive Erfahrung gewesen, weil man davon gar nicht ausgeht. Also auch Fahrradhändler, die man gar nicht auf dem Schirm hat in dem Moment, wo man denkt so, ach okay, Kleinsthändler auch, so wie Sie es vorhin gesagt haben, die vielleicht gar nicht so den digitalen Fokus hatten, die auf einmal sagen, ja, bei dem Modell machen wir mit und darüber ja auch ganz andere Kundengruppen kriegen.
Ja.
Also die sonst da gar nicht hingehen würden.
Ja. Das ist aber nicht ganz freiwillig, muss ich auch sagen. Aber spätestens, wenn der dritte potenzielle Kunde im Laden steht und sagt, ich will das aber nicht kaufen, sondern möchte das über Jobrad machen. Sie müssen sich einfach vorstellen, ein Durchschnittsfahrrad in Deutschland kostet etwa 800 Euro. Mhm. Ist der Durchschnittspreis momentan im deutschen Fahrradfachhandel. Unser Durchschnittspreis liegt bei knapp 3.000 Euro.
Mhm.
Warum? Weil wir natürlich sehr viele Pedelecs haben. Also der Anteil der E-Bikes ist inzwischen weit über 50%. Und weil unser Modell gerade für die teuren Fahrräder natürlich unheimlich interessant ist.
So.
Weil der Nettoabzug, mir wird ja einfach die Leasingrate von meinem Bruttogehalt abgezogen. Dadurch verdiene ich prozentual mehr netto, als wenn ich es aus meinem Netto bezahlen würde. Ich kann vielleicht nachher das Geschäftsmodell noch ein bisschen genauer erläutern. Aber das bedeutet für die Mitarbeiter, sie können sich endlich ihr Traumrad leisten, weil sie müssten ja auf einmal bezahlen. Stellen Sie mal vor, ein 4.000-Euro-Rad für jemanden, der nur 1.800 Euro netto verdient, da muss er ganz schön lange sparen.
Und er würde die Finanzierung vielleicht auch gar nicht bekommen.
Er würde die Finanzierung bekommen,
weil richtig,
beziehungsweise hätte diesen ganzen unangenehmen Weg mit Schufa und was weiß ich, das allem viele Formulare ausfüllen. Wenn sein Arbeitgeber das anbietet, was er ja sogar ein bisschen unterstützen kann, indem er einfach bei seinem Chef anklopft und sagt,
wieso machen wir es nicht?
Hier, lieber Arbeitgeber, koste ich nichts, Aufwand ist minimal, es machen schon 16.000, 17.000 andere Arbeitgeber in Deutschland. Hier die Deutsche Bahn, Commerzbank, SAP, das sind ja bekannte und auch zuverlässige Unternehmen. Wenn die das machen, dann muss es Hand und Fuß haben.
Absolut.
Und so ist es inzwischen auch. Und das ist sicherlich auch sehr spannend. Auch da sind wir inzwischen einen Schritt weiter in der Digitalisierung, nämlich indem man jetzt das komplette Vertragspaket digital erzeugen kann. Also okay. Wie Erzeugnis. Der Arbeitgeber muss es noch einmal ausdrucken und unterschreiben. Die Unterschrift brauchen wir leider in Deutschland. Es geht nicht anders. Aber damit haben wir sichergestellt, dass wir den richtigen Firmennamen haben, dass wir die richtige Ansprechperson haben, dass alle Parameter schon in unserer Datenbank richtig zugeordnet sind. Es ist eine Wahnsinnserleichterung und für den Arbeitgeber natürlich auch nochmal eine Beschleunigung des Prozesses, weil oft ist es auch so, Mitarbeiter kommen und sagen, ich fahre nächste Woche in Fahrradurlaub, ich brauche unbedingt ein neues Fahrrad, lieber Chef, kannst du bitte nicht Jobrad machen, weil ich habe eins für 3.000 Euro, träume ich, aber ich könnte mir das nie leisten. Das ist so ein typisches Szenario. Und dann kann der Arbeitgeber inzwischen, klar, es kostet ihn 20 Minuten, er muss auf der Homepage alles ausfüllen, aber zum Beispiel sein Firmenname wird verifiziert, was für viele Kleinunternehmen wirklich eine Herausforderung ist, weil die nicht genau wissen, wie sie als Firma, also wie sie, mit welchem Namen sie firmieren.
Ja.
Und spätestens bei der Bonitätsprüfung ist es zwingend notwendig, den 100% richtigen Namen zu haben. Das passiert inzwischen bei uns alles online. Mhm. Das heißt, wenn er die Karl-Meyer-KG eingibt und es ist eigentlich die GmbH und Co. KG, dann wird ihm das vorgeschlagen und dann wählt er den richtigen Namen aus, was sowohl ihn als auch uns enorm viel Zeit, also Aufwand und damit Zeit erspart. Das heißt, sobald er den Vertrag unterzeichnet und uns zurückgeschickt hat, ist er eigentlich als Kunde angelegt und kann loslegen. Das ist vor allem für die Kleinen ein enormer Zeitvorteil. Für uns natürlich auch, weil wir keine Daten mehr händisch erfassen müssen und sicherstellen können, dass die Daten richtig bei uns hinterlegt sind.
Jetzt hatten Sie vorhin schon gesagt, also in den letzten 3 Jahren, das ist interessant, hat sich Ihre Kundenanzahl ja mehr als verzehnfacht. Mhm. Also man muss sich das mal vorstellen, es gibt wenige Geschäftsmodelle, die so skalierbar sind und auch diese Breitenwirkung haben. Geht da nicht so ein bisschen auch dieser Startup-Spirit vom Anfang irgendwann verloren? Weil das ist ja, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, dann den zu behalten.
Das ist völlig richtig. Wir sind nicht mehr das Unternehmen von vor 5 Jahren. Logisch, da waren wir 30 Leute, haben wir zusammen Mittag gegessen, das ganze Team hat zusammen Mittag gegessen. Das funktioniert jetzt überhaupt nicht mehr. Wir bieten zwar immer noch Mittagessen an, aber das geht nicht mehr mit dem Team. Ich hatte vorhin das Leitbild erzählt, das wir entwickelt haben, und wir leisten uns beispielsweise auch eine überproportional große Personalabteilung, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir genau das aufrechterhalten wollen. Wir sind kein Startup mehr.
Ja.
Ja, wir sind Stand heute 265 Mitarbeiter, machen ordentliche Umsätze, machen auch ein bisschen Gewinn. Und es ist inzwischen leider so, dass ich auch gar nicht mehr alle Mitarbeiter kenne, was gerade für mich total seltsam ist, wenn ich auf einmal auf dem Flur Menschen begegne, die bei uns arbeiten, ich sie aber noch nie gesehen habe, aber schon 3 Monate da sind. Hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir inzwischen auf 4 Standorte in Freiburg verteilt sind. Mhm. Wenn Sie aus dem Fenster gucken, es ist nicht das Gebäude, aber das Gebäude dahinter wird unser neues Jobrad-Gebäude.
Oh, okay.
Damit wir wieder alle an einem Standort sind. Aber um auch da mal einen kurzen Einblick zu geben, wir rechnen damit, dass das Gebäude, wenn es fertig ist, Oktober 2020 schon wieder voll ist. Das lässt sich nicht vorhersagen.
Mit ungefähr über 300 Leuten.
320 Leute. Also das Gebäude wird Platz haben für ungefähr 320 Mitarbeitende, und Stand heute wird es zum Einzug voll sein. Das heißt, wir müssen jetzt schon drüber nachdenken, wann wir das nächste Gebäude in Auftrag geben, oder ob wir die jetzigen Standorte dann beibehalten. Das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung. Auf der anderen Seite machen wir zum Beispiel viele interne Events, weil die Leute sich nicht mehr kennen, bieten wir interne Events an. Da gehen wir Kajak fahren, wandern, klettern, um die Kommunikation zu fördern. Wir haben alle 2 Wochen einen Schuhfix für alle Mitarbeiter. Mhm. Der dauert im Schnitt eine Stunde an einem Standort. Da können alle kommen, da sind alle herzlich eingeladen. Wenn sie nicht kommen können, weil sie in Hamburg oder in Berlin arbeiten, dann schalten sie sich per Webcast zu. Also es wird auch live übertragen Manche bleiben natürlich auch an ihrem Arbeitsplatz hier in Freiburg sitzen, weil sie keine Lust haben. Oder ist es dann manchmal ja auch richtig voll und kuschelig.
Kann ich mir vorstellen.
Aber auch das dient natürlich dazu, hier die Kommunikation zu fördern. Wir laden dann eine halbe Stunde vorher zum gemeinsamen Frühstück ein, um diesen Zusammenhalt und vor allem auch die Zusammenarbeit damit zu fördern. Diese große Personalabteilung macht neben dem klassischen Geschäft natürlich Personalakquise und Personaladministration ganz, ganz viele Fortbildungen. Okay. Kümmert sich wirklich darum, dass wir lernen, noch besser zusammenzuarbeiten. Wir haben Kurse über, wie streite ich zielführend.
Okay.
Also, oder über Achtsamkeit. Oder, also wir bieten intern auch sehr viele Möglichkeiten an und auch sehr viele Formen, Formate, damit Mitarbeiter zusammenkommen, um sich auszutauschen und sich kennenzulernen. Und aus meiner Sicht ist es sehr, sehr gut investierte Zeit und natürlich auch Geld, weil es dazu führt, dass wir trotz des Wachstums, glaube ich, eine sehr starke Jobratkultur verkörpern. Also ist eigentlich jeder Mitarbeiter, nein, nicht eigentlich, eigentlich ist ein blödes Füllwort, dass die meisten Mitarbeiter, Großteil der Mitarbeiter, so die 5 Leitbegriffe unseres Leitbildes aufsagen können, unsere Vision wiedergeben können und einfach sich auch hier zugehörig fühlen.
Okay. Interessant, ich habe in einem Interview gelesen, Sie führen gerne nach dem Prinzip befähige dein Team. Was kann man da drunter verstehen und ist das der Schlüssel wirklich zum Unternehmenserfolg? So wie Sie es gerade auch beschreiben mit dem, was Sie alles tun und wie Sie die Mitarbeiter ja auch ermächtigen, sich selber voranzubringen, auch so in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung sehr viel zu tun?
Ja, also wenn man sich mal kurz vorstellt, was das für Herausforderungen für meinen Kollegen Holger Thumert und mich wären, wenn wir alles selber machen würden, wie vor 50 Jahren im Unternehmen noch üblich. Da hätte der Geschäftsführer auch noch darüber entschieden, welches Klopapier bestellt wird. Das wäre undenkbar. Wir könnten nie so schnell wachsen. Ja, wir hätten wahrscheinlich beide schon längst einen Burnout. Und ich meine, wir haben beide auch Familie. Wir haben auch ein Leben neben Jobrad. Klar, Jobrad dominiert unser Leben sehr stark, aber wir sind beide verheiratet, haben noch relativ junge Kinder. Also wir können nicht 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten. Wollen auch nicht. Und deswegen ist es einer unserer Prämissen, zum einen, um uns selber auch mehr Freiräume zu geben, auch weiterzudenken. Das ist ja auch eine Frage der Weiterentwicklung. Wenn man so im Tagesgeschäft gefangen ist, hat man gar keine Chancen, über den Tellerrand hinaus zu blicken.
Absolut.
Und die Mobilität wandelt sich momentan gerade enorm. Aber es ist natürlich auch für alle Mitarbeitende viel, viel attraktiver, interessanter, sich selber einbringen zu können, mitgestalten zu können. Das ist einer der Begriffe unseres Leitbildes. Okay. Wir motivieren, wir fordern Mitarbeiter auf. Das ist für viele neu.
Ja.
Und auch das wird in dem Wachstum, in der Größe, die wir inzwischen haben, immer herausfordernder. Aber das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist. Es gibt auch noch keine klaren Modelle, die man aus der Schublade ziehen kann, so, das musst du machen, du musst jetzt anti-hierarchisch werden oder deine Hierarchien so und so umstrukturieren, Matrix-Organisationen etc. Da gibt es natürlich viele spannende Ansätze aus der Vergangenheit, aber wir versuchen da unseren eigenen Weg zu gehen. Wir haben da auch ein sehr spannendes Projekt begonnen vor einigen Monaten, das nennt sich Jobratform, in dem wir wirklich die für uns passendste Organisationsstruktur entwickeln, selber entwickeln, weil wir der Überzeugung sind, dass wir keine von außen drüber stulpen können, ja, sondern wir wollen mit allen Mitarbeitenden zusammen eine neue Struktur für uns entwickeln, die eben zu uns passt, nicht nur zu unserem Produkt, sondern auch zu unserem Wachstum, zu den Menschen, die hier schon arbeiten. Da sind natürlich alle Führungskräfte gefragt. Wir haben noch Hierarchien, wir haben noch Geschäftsführung, Bereichsleitung, Teamleitung. Aber also die sind zum Beispiel sehr durchlässig. Ja, jeder Mitarbeiter kann auf mich zukommen, kann seinen Teamleiter oder Bereichsleiter mal überspringen. Wir versuchen, dieses klassische Silo-Denken zu vermeiden, auch wenn wir jetzt auf 4 Standorte aufgeteilt sind. Das ist allein schon deswegen enorm herausfordernd.
Glaube ich.
Aber aus unserer Sicht für die Zukunft sehr vielversprechend. Generation Y ist nur ein Stichpunkt, die jungen Menschen, ich kann es aber sehr gut nachvollziehen, die eben viel mehr den Sinn ihrer Arbeit hinterfragen. Denen geht es immer nur darum, viel Geld zu verdienen und vielleicht irgendwann mal ein dickes Geschäftsauto leisten zu können oder tolle Urlaube auf den Malediven. Das wird ja immer kritischer, ob man überhaupt noch irgendwo hinfliegt. Sondern die wollen sich selbst verwirklichen können, sich einbringen können, also ein sinnvolles Produkt mitentwickeln.
Ja.
Und genau das versuchen wir, indem wir ihnen auch die Chance bieten, das nicht nur in ihrer täglichen Arbeit zu tun, sondern auch daran mitzuwirken, unsere Organisation weiter dahin zu entwickeln.
Hat ja ganz viel mit Gestalten zu tun auch.
Ja.
Da ein interessanter Aspekt, wenn wir über das Thema Gestaltung sprechen, dann treten Sie unter anderem ja auch dafür ein, dass der christliche Glaube und die Werte, also wie die Bewahrung der Schöpfung, Nächstenliebe und Gerechtigkeit sehr stark helfen, um auch so diese täglichen unternehmerischen Entscheidungen richtig zu justieren.
Ja.
Können Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen, weil das ein Ansatz ist, der vielleicht sonst eher unüblich ist, weil nicht publiziert oder nicht hervorgetragen. Sie legen da einen ganz besonderen Wert auch drauf.
Genau, also mein Geschäftspartner und ich, wir sind beide gläubige Christen, wir sind auch in zwei unterschiedlichen Gemeinden engagiert, besuchen regelmäßig Gottesdienste und für uns ist der Glaube ein wichtiger, ein wesentlicher Bestandteil unseres Wirkens.
Mhm.
Und das wirkt sich sicherlich an vielen Stellen auch hier in der Unternehmung auf. Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Ja? Natürlich müssen wir Gewinne erzielen, damit diese Organisation sich weiterentwickeln kann. Aber das ist für uns nur ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht oberste Prämisse, möglichst hohe Renditen zu erwirtschaften. Das ist natürlich großartig, dass wir das auch selber als Eigentümer in der Hand haben und entscheiden können, wie viel Gewinn wir machen wollen.
Mhm.
Wir reinvestieren sehr viel natürlich in unsere Teams, weil wir einfach in unserem innersten Wesen, sage ich mal, fest davon überzeugt sind, dass die Liebe auch unter den Menschen, das mag jetzt ein bisschen hochtrabend klingen, aber essentiell ist und dass es macht auch viel, viel mehr Spaß, muss ich sagen.
Das glaube ich sofort.
Wenn es nicht nur ums Geld geht und an vielen Stellen hilft uns unser Glauben natürlich auch Entscheidungen zu treffen, wo andere Unternehmer, jeder muss irgendwie Maßstäbe anlegen, aber wo wir einfach sagen, nee, da steht für uns nicht die Profitmaximierung im Mittelpunkt, sondern fair umzugehen, nicht nur intern mit den Mitarbeitern, sondern auch mit Partnern, mit Kunden. Also wir versuchen nicht nur alles gesetzeskonform zu machen, sondern an vielen Stellen vielleicht auch ein bisschen zu korinthenkackerisch unterwegs zu sein. Aber wir glauben, dass es langfristig vielleicht nicht den meisten Ertrag erzielt, aber das beste Ergebnis. Jetzt könnten Sie mich fragen, was das beste Ergebnis ist, aber dann schweifen wir ein bisschen ins Philosophische ab. Also für uns spielt der christliche Glaube einfach eine wichtige Rolle und deswegen wollen wir damit auch nicht irgendwie hinterm Berg halten. Es gibt inzwischen aber auch mehr und mehr Unternehmen, Abus um zum Beispiel nur eins zu nennen, in dem die Geschäftsführer sich auch ganz klar positionieren. Wir können natürlich niemanden dazu zwingen, diesen Glauben zu teilen, wollen wir auch nicht. Aber wir bieten natürlich auch da Formate an. Wir beten zweimal in der Woche zusammen, also bieten das an.
Ja.
Aber allein schon aus Gleichstellungsgrundsätzen und was da alles auch gesetzlich inzwischen vorgegeben ist, spielt es keine Rolle bei der Einstellung oder auch bei der Weiterentwicklung.
Ja. Aber für die Leute, die suchen, ist zumindest eine Option da, für sich einen anderen Umgang damit zu finden.
Ja.
Also, die ganz bewusst sagen, ich möchte auch das Teil meines Alltags leben. Das hat ja ganz viel mit dem Leben, mit der Lebensgestaltung insgesamt zu tun.
Richtig, ja.
Und ich habe es zumindest die Möglichkeit, es dann auch zu ermöglichen.
Ja.
Jetzt ist es ja ganz spannend, wir haben vorhin mal darüber gesprochen, das Thema Employer Branding. Also auch da kann der Jobrat enorm helfen, auch das betriebliche Gesundheitsmanagement, aber eben auch das Thema Arbeitgebermarke. Also was stehe ich als Arbeitgeber, was für Werte vertrete ich nach außen und was heißt das nach innen? Das eine ist das, was ich auf dem Papier niederschreibe, das andere ist ja das, was ich lebe. Und jetzt bringen Sie ja mit dem Thema Gesundheitsmanagement was rein, was ja auch nachhaltige Organisationen verändert.
Mhm. Also Sie haben das schon sehr richtig dargestellt. Das ist einer unserer Verkaufsargumente und wird auch von vielen Arbeitgebern so angenommen und deswegen auch Jobrat eingeführt. Mhm. Aus meiner Sicht noch viel zu wenig, weil wir tatsächlich nicht nur ein attraktives Produkt für die Mitarbeiter haben, sondern es auch handfeste Vorteile für den Arbeitgeber hat. Ich sag mal, die ganze Mobilität, Parkplatzsituationen ja, beispielsweise, absolut. Aber auch Mitarbeitergesundheit natürlich sehr stark positiv beeinflusst wird, wenn die Mitarbeiter sich mehr bewegen. Und letztendlich, der Arbeitsweg ist ein Weg, den jeder fast jeder, außer wenn man Homeoffice machen kann, jeden Tag zurücklegen muss. Ja. Und von daher absolut sinnvoll, auch eben gleich in sein Fitnessprogramm und in seine nachhaltige Orientierung einzubauen ist. Und mehr Arbeitgeber erkennen das. Es gibt zum Beispiel immer mehr Stellenausschreibungen, in denen Fahrradleasing oder teilweise auch schon explizit Jobrad genannt ist, was uns natürlich sehr freut. Der Fachkräftemangel trägt natürlich enorm dazu bei. Wir sind jetzt bei 16.000, 17.000 Arbeitgebern, die Jobrad anbieten. Das heißt, wir haben aber immer noch ein riesiges Potenzial nach oben. Es gibt ja Millionen von Arbeitgebern in Deutschland.
Ich glaube, wir haben alleine 3,5 Millionen Mittelständler in Deutschland. Ja. Und das ist ja schon eine gewaltige Zahl.
Ja.
Aber da kann man sich auch das Wachstum der nächsten Jahre bei Ihnen etwa vorstellen, was noch machbar ist.
Das ist richtig. Also wir gehen davon aus, dass ein Arbeitgeber in ein paar Jahren Jobrad genauso anbieten muss wie eine betriebliche Altersvorsorge. Also nicht unbedingt gesetzlich, vielleicht auch das.
Ja.
Auch dazu haben wir den Verband natürlich geschaffen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass unser Modell jedem Arbeitgeber und jedem Mitarbeitenden nur nutzen kann. Das ist ja kein Zwang, aber es ist ein Angebot. Und neben den vielen Incentives, wie zum Beispiel auch Zuschuss zum Kindergarten oder ÖPNV-Ticket etc., wird Jobrad aus unserer Sicht, aus unserer Wahrnehmung ein fester Bestandteil des Arbeitgeberangebotes.
Interessant jetzt auch, jetzt gibt es ja seit März diesen Jahres, wenn ich es richtig im Kopf habe, das arbeitgeberfinanzierte Dienstrad mit der 0,5%-Regel per Gehaltsumwandlung. Hat das nochmal was verändert?
Ja.
Also man hat es ja beim Auto so das Gefühl, also wenn man sich so ein bisschen umhört, also die vorher die großen Motoren gefahren sind, die steigen jetzt auf einmal auf Hybrid um, weil jetzt ist es deutlich günstiger, Hybrid zu fahren. Interessant. Ist das was Sie jetzt bei den Fahrrädern auch ganz stark merken und sagen, jetzt ist es natürlich nochmal vielleicht interessanter?
Also sprechen Sie einen wunden Punkt bei mir an. Ich finde, das ist echt eine Katastrophe, dass jetzt quasi ein dicker Hybrid genauso steuerlich gefördert wird wie ein Elektrofahrrad. Aber das ist leider so. Vielleicht kommt ja irgendwo mal eine saubere CO2-basierte Besteuerung. Seit der Anfang der 0,5%-Regel wachsen wir noch schneller.
Mhm.
Also wir haben unsere Ziele für dieses Jahr weit übertroffen. Wir hatten mit einem ordentlichen Wachstum gerechnet. Und wachsen viel stärker als geplant.
Mhm.
Nette Herausforderung, die wir gerne annehmen. Und auch da, die 0,5 wurde jetzt verlängert, die war ursprünglich bis Ende 2021 befristet. Wir haben jetzt auch dafür gesorgt, dass auch die Entfristung für Fahrräder wirkt und nicht nur für Elektroautos und Hybride.
Ja.
Die gilt jetzt bis 2030. Und wir gehen davon aus, dass das Wachstum weitergeht. Werden aber uns mit dem Bundesverband auch dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen noch besser werden. Warum gibt es eine Kaufprämie nur für Elektroautos? Das ist völlig irrsinnig. Ein Elektroauto bietet aus verkehrstechnischer und auch aus CO2-technischer Sicht kaum Vorteile. Mhm. Es ist eine reine subventionierende Industrieförderung, damit die deutsche Automobilindustrie nicht den Anschluss verliert gegenüber den chinesischen und anderen Herstellern, asiatischen Herstellern. Aber aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, sie stehen mit dem Ding genauso im Stau, sie brauchen eher noch mehr Ressourcen, um das Ding zu produzieren. Es ist inzwischen nachgewiesen, der ADAC hat dann vor ein paar Monaten einen Test oder eine Übersicht veröffentlicht, dass sie mit einem Elektroauto sehr, sehr viel fahren müssen, bevor das wirklich ein CO2-Vorteil
hat. 80.000 Kilometer.
CO2-Vorteil.
Das, was die meisten wahrscheinlich in 10 Jahren kommen zusammenfahren.
Richtig. Und sie, wie gesagt, sie stehen mit dem Ding genauso im Stau und müssen genauso lange Parkplätze suchen, egal ob da ein Verbrenner oder ein Elektromotor drin ist. Und trotzdem fördert die Industrie, die Regierung das mit vielen tausenden Euro im Jahr, also für die Anschaffung, für die für den Geldwertvorteil. Da geht es natürlich um viel, viel höhere Summen, um irrsinnige Summen immer im Vergleich zum Fahrrad. Und wir setzen uns dafür ein, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das Fahrrad das viel sinnvollere Verkehrsmittel ist und dass das Fahrrad zu fördern gilt. Aber da fangen wir in Berlin bei Null an.
Mhm.
Also es gibt natürlich den ADFC, so das Pendant zum ADAC, das ist ein reiner Verbraucherverband, der schon viel tut, und es gibt zwei andere kleine Verbände, aber die gar nicht die Schlagkraft haben, um da wirklich, sie müssen den Politikern quasi täglich schmackhaft machen und auch nahe bringen, was sie sinnvollerweise für das Thema Nachhaltigkeit und Verkehrswende tun können.
Das ist ja eine Weiterentwicklung der heutigen Gesellschaftsform, wie sie haben, hin zu dem Thema Nachhaltigkeit in ganz unterschiedlichen Facetten. Also insofern eine tolle Ergänzung. Jetzt habe ich gesehen, sie bieten ja auch gerade im Service-Portfolio immer mehr an. Ich habe gesehen, Service-Days gibt es mittlerweile auch bei Mittelständlern. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, da kommt dann ein Partner von Ihnen quasi hin und repariert dann 35 Fahrräder an einem Tag.
Richtig.
Okay.
Auch da wollen wir, auch das sehen wir unter einem Vereinfachungs-Effizienz-Gesichtspunkt. Klar. Wir haben eine Kooperation mit der Firma Lifecycle aus München. Das ist noch ein Startup, die haben sich vor 2-3 Jahren gegründet und haben deutschlandweit 7 Standorte, an denen Mitarbeiter mit einem großen LKW, mit Werkzeug, mit Ersatzteilen wirklich zu den Kunden fahren. Und da sagen wir, das ist doch total effizient, wenn wir das bei einem mittelständischen Unternehmen, sagen wir mal 1000 Mitarbeiter davon kommen, 200 regelmäßig zur Arbeit, dann macht man 2 Service Days, an denen alle, die den Jobrad haben oder auch ihr Privatfahrrad zur Inspektion, Kleinigkeiten reparieren, vorbeibringen können. Und für unsere Jobrad-Kunden ist es natürlich auch spannend, weil sie das Thema damit nochmal mehr in die Öffentlichkeit bringen können, also auch in ihrem Unternehmen publik machen können, auch Mitarbeitende ansprechen, die vielleicht sonst gar nicht ans Fahrradfahren denken. Einfach, weil es einfach ist.
Ja, glaube ich, absolut.
Ich muss mein Fahrrad nicht irgendwie zu einem Händler bringen, der vielleicht einen Termin machen oder wochenlang warten, bis der einen Termin hat und dann erst hinbringen, dann wieder abholen. Sondern ich fahre einfach damit in die Arbeit, stelle es morgens vor den Lifecycle-Laster und hole es abends inspiziert oder repariert wieder ab.
Auch super spannend. Ne?
Also und viele Arbeitgeber finanzieren das, zahlen einen Zuschuss. Also da gibt es die unterschiedlichsten Modelle und es wird gut angenommen.
Interessant ist ja auch, dass Sie, also im ersten Moment denken wahrscheinlich, na gut, es kann jetzt nur das in Anführungszeichen Businessrad genommen werden, aber Sie bieten ja wirklich alles an, also vom Stadtrad, Rennrad, Mountainbike, Pedelec, Liege, Lastenrad, also im Prinzip kann ja alles ein Jobrad sein,
ja.
Was vielleicht auch so den Zuhörern noch gar nicht so bewusst ist. Können Sie vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, warum lohnt sich Jobrad einmal für Unternehmen und Selbstständige, aber warum auch für den Arbeitnehmer? Warum muss ich mich heute entscheiden, ein Jobrad zu nehmen?
Genau, also für den Arbeitgeber lohnt es sich, das haben wir ja schon an einigen Punkten herausgearbeitet, ja. Weil er sich damit als Arbeitgeber positiv und attraktiv vermarkten kann und deswegen natürlich auch super attraktiv ist, weil es ihn, wenn er nicht möchte, nichts kostet. Es kostet ihn wirklich, er spart Sozialabgaben, die refinanziert er, indem er zum Beispiel Versicherungsraten übernimmt. Es gibt immer mehr Arbeitgeber, die einen Zuschuss bezahlen, weil sie natürlich die Sinnhaftigkeit sehen. Weil es inzwischen Studien gibt, die nachweisen, dass die Mitarbeiter weniger krank sind. Weil klar ist, dass Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad kommen, keinen Autoparkplatz mehr brauchen. Etc. Es gibt sogar Arbeitgeber, die das...
Stress reduzierend auch wirkt. Ne?
Ja, also klar. Es gibt Studien, die belegen, Mitarbeiter, die sich regelmäßig bewegen, also mit dem Rad zur Arbeit kommen, sind 2 Tage weniger krank im Jahr. Jetzt rechnen Sie das mal kurz hoch mit den Durchschnittslohn.
Dann haben Sie die Anzahl der Mitarbeiter, da kommt was zusammen.
Ja, dann haben Sie die Kosten für das Jobrad längst eingespart. Dann rechnen Sie nochmal kurz hoch, was ein Parkplatz in Deutschland kostet, in einer Innenstadtlage. Oder auch Parkplätze kosten immer Geld. Die rechnet aber momentan kein Arbeitgeber, weil die sind da. Aber wenn Arbeitgeber die Rechnung aufstellen, dann sieht die für Jobrad sehr positiv aus. Hauptgrund ist aber tatsächlich, dass die Mitarbeitenden das oft einfordern. Die sagen, hier, unser Nachbarunternehmen hat das doch auch, warum bieten wir das nicht an? Weil es für Mitarbeitende super attraktiv ist, weil sie 30-40% sparen können im Vergleich zum Kauf. Wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss bezahlt, ist die Einsparung natürlich noch viel, viel höher. Sie hatten vorhin die 0,5% angesprochen. Ja. Es gibt aber inzwischen auch eine 0%-Regelung.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Das heißt, wenn der Arbeitgeber das Fahrrad voll finanziert, das ist so ein bisschen verklausuliert dargestellt, zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn.
Ja.
Dann muss der Mitarbeiter gar nichts mehr versteuern. Dann ist es eine Nettolohnoptimierung par excellence.
Okay.
Also dann könnte der Arbeitgeber zum Beispiel sagen, hier den Bonus, der ja kein fester Gehaltsbestandteil ist, den darfst du lieber Mitarbeiter jetzt dafür auch verwenden, dir ein Jobrad zu leisten. Und darauf fallen keine Steuern an. Also das 3.000 Euro Fahrrad, das ich mir sonst aus dem Netto finanzieren müsste, also damit beim normalen Steuersatz mindestens 4.500 sparen müsste, zahle ich jetzt kann ich aus einem Bonus zahlen und zahlen keine Steuern an. Mhm. Für beide Parteien, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, super attraktiv.
Absolut.
Also was immer mehr Arbeitgeber auch jetzt nutzen wollen, das ist auch erst seit März, das stimmt nicht, seit Jahresanfang möglich, aber es war noch befristet, jetzt ist es quasi Endfrist bis 2030. Und wo wir auch glauben, wenn natürlich Arbeitgeber die Kosten voll übernehmen oder bis zu einer Höchstgrenze, ja sagen wir mal 100 Euro im Monat, ist es eine tolle Gehaltserhöhung, die keine Steuern verursacht.
Und man tut noch in vielfältigster Weise was Gutes dafür.
Ja. Richtig. Ja. Aber das ist natürlich jetzt noch viel Aufklärungsarbeit, bis die Arbeitgeber das erkennen. Wie gesagt, für die Arbeitnehmer ist es eine Möglichkeit, sich ihr Traumrad zu leisten, weil sie es nicht auf einmal bezahlen müssen, weil sie 30-40% sparen. Wenn der Arbeitgeber was zuschießt, sogar noch mehr, weil sie auch sagen können, also bei einem E-Bike, keine Ahnung, was sich da in 3 Jahren technisch tut. Ja, die entwickeln sich momentan enorm schnell weiter. Habe ich nach 3 Jahren die Möglichkeit, mir ein neues Fahrrad wieder zu leisten, weil es ja, wie das Geschäftsauto auch, es wird zu einem Alltagsgegenstand. Mhm. Also meiner Meinung nach ist für viele Deutsche das Fahrrad immer noch ein reines Freizeitverkehrsmittel. Sonntags sind die Eisdiele, sage ich immer. Aber nein, das Fahrrad ist ein Alltagsverkehrsmittel. Sie können mit einem Fahrrad in der Stadt alle Wege zurücklegen, die Sie auch sonst mit dem Auto zurücklegen können. Und wenn es ein Alltagsverkehrsmittel ist, dann ist einer der Hauptfaktoren, dass es funktionieren muss. Es muss gut funktionieren, klar. Bremsen, Antrieb idealerweise müssen perfekt schnurren, Licht muss gehen, da darf nichts klappern. Ich hab einfach eine andere Anforderung, wie wenn ich damit einmal im Monat und nur in den Sommermonaten eine kleine Ausflugstour mache. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, auch da ist natürlich die Möglichkeit, alle 3 Jahre auf ein neues Fahrrad zu wechseln, enorm attraktiv.
Jetzt haben Sie mit Ihrer Passion tatsächlich sogar noch ein neues Unternehmen gegründet, nämlich mit Jochen Paul ein Unternehmen gegründet, das sich zum Ziel setzt, fahrradtaugliche und auch nachhaltige Mode für Beruf, das ist interessant, und Alltag online anzubieten, also auch Sakkos und Hemden. Und die Zielgruppe, soweit ich es erfahren konnte, sind Fahrradpendler, aber auch Urban Biker. Können Sie uns da ein bisschen mehr zu verraten? Woher kommt diese Weiterentwicklung der Geschäftsidee jetzt?
Also die Idee ist nicht neu.
Ja.
Ich selber fahre seit 15 Jahren jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, egal ob es stürmt oder schneit. Und Sie sehen mich jetzt hier sehr leger gekleidet, aber es gibt natürlich auch viele Unternehmen, in denen es eine gewisse Kleiderordnung gibt. Das heißt lange Hose, Hemd. Und das ist für, wenn Sie wirklich mit dem Fahrrad fahren, nicht immer sehr angenehm. Ja, dann zwickt die Hose, weil sie einfach nicht zum Radfahren geeignet ist eigentlich. Oder sie geht nach 2 Jahren kaputt, weil einfach viel höherer Verschleiß stattfindet. Klar. Inzwischen gibt es aber tolle modische Bekleidung, die fürs Radfahren explizit gemacht wurde. Mhm. Besonders flexibel. Sie haben ein bisschen längere Ärmel, weil sie sonst sind es immer die Ärmel zu kurz, wenn sie auf dem Fahrrad sitzen. Sie haben einen verstärkten Po-Bereich. Sie haben Reflektoren in den Hosenbeinen, die sie nur hochschlagen müssen, damit sie besser gesehen werden. Sie haben Sakkos, die speziell geschnitten sind, vielleicht sogar wasser- und schmutzabweisend. Regenjacken, Helme mit Bluetooth-Einrichtung. Ich telefoniere inzwischen auf jeder zweiten Fahrradfahrt mit einem Headset, weil ich dann die Zeit sinnvoll nutzen kann. Sie haben Socken, die wasserabweisend oder wasserundurchlässig sind, beheizte Materialien. Also es gibt inzwischen tolle modische Bekleidung. Und das heißt, Sie müssen sich, wenn Sie morgens mit dem Rad zur Arbeit fahren, nicht mehr umziehen im Büro. Mhm. Was ja natürlich auch das Ganze noch ein bisschen attraktiver macht.
Und ein gewaltiger Aspekt, glaube ich schon. Also für viele ist ja das oftmals so der letzte Hinderungsgrund, warum ich mit dem Fahrrad fahren kann.
Sie hatten es vorhin gesagt.
Oder letzte Ausrede, wie man es immer auch nennen will.
Ne? Ja, Sie hatten es vorhin gesagt. Ich habe ja nicht mal Duschen und Spinde. Also kann ich niemanden dazu animieren, Rad zu fahren. Das ist Quatsch. Mit dem E-Bike schwitzen Sie nicht mehr. Mhm. Wenn Sie wollen, schwitzen Sie nicht. Egal, auch wenn es bergauf geht. Warum müssen Sie sich denn dann am Arbeitsplatz überhaupt noch umziehen? Nein, Sie können so kommen und dann idealerweise aber auch in Bekleidung, die angenehm beim Radfahren und im Büro ist. Mhm. Also die, ich sag mal, technisch auch fürs Radfahren geeignet ist, aber auch so schick, dass Sie sich damit im Büro auch gerne auch dann auch in Meetings oder bei Präsentationen zeigen lassen. Das ist der Ansatz von Paul und Prediger. Auch das ist ähnlich wie Jobrad. Vielleicht zu früh, vielleicht genau richtig, das wissen wir erst in ein paar Jahren. zu früh, weil momentan kein Mensch danach sucht. Es gibt niemanden, der sagt, oh, gibt es jetzt endlich die fahrradtaugliche Chino oder das fahrradtaugliche Sakko. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir unseren Kunden, unseren Jobradlern das nahebringen können, dass sie sagen, es ist ja cool, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ja klar ist es für mich sinnvoll.
Ja, absolut. Ich meine, die Zielgruppe ist ja da. Ich meine, das zeigen ja über 16.000 Unternehmen, das haben wir nicht vergessen. Also, das zeigt ja schon, dass das Interesse immer größer wird und dass der Bedarf ja auch noch weiter wachsen wird. Ja. Und insofern absolut spannend. Gibt es denn schon eine Internetseite, die man sich anschauen kann?
Natürlich, paulprediger.de.
Super, also wir werden es auf jeden Fall auch mit verlinken im Podcast.
Super.
Herr Prediger, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bedanken für das äußerst spannende, kurzweilige Interview. Wir haben ganz, ganz viele tolle Eindrücke uns gegeben, auch den Zuhörern. Ich glaube, es ist bewusst geworden, dass da ganz viel Herzblut, viel Schweiß dahinter steckt aus der Entwicklung der letzten Jahre, aber auch wichtig ist, dass es ein gewisses Wertekonstrukt gibt im Unternehmen, das auch von den Unternehmern selber gelebt wird. Insofern haben Sie ganz, ganz viel, auch gerade unseren mittelständischen Entscheidern, die vorwiegend ja den Podcast hören oder auch Nachwuchskräften, einen ganz tollen Einblick gegeben, auf was es denn wirklich ankommt bei so einer Geschichte. Auch das Thema Werte haben Sie ja sehr schön beschrieben, was es für Sie für eine Bedeutung hat. Und dann kann ich mich nur ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und ich bin sehr gespannt auf das neue Gebäude oder die nächsten zwei Gebäude dann. Das eine ist ja schon fast wieder voll. Und wir werden auf jeden Fall alles verlinken, sodass sich jeder, der jetzt richtig Lust drauf bekommen hat, auch mal in die Pedale zu treten oder das E-Bike zu nutzen, dann auf jeden Fall sich anschauen kann, wo Sie sie finden. Und ja, herzlichen Dank dafür.
Ja, Herr Bobka, ich danke Ihnen.
Super. Für alle, die jetzt noch ein paar Informationen abgreifen möchten, wir haben unter unserem Podcast logischerweise wie immer alles verlinkt. Ihr findet uns auch weiterhin auf Facebook, auf Instagram. Ihr könnt euch die Podcasts wie immer anhören auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer und wie sie alle heißen. Von daher freuen wir uns. Schenkt doch gerne unserer Facebook-Page ein kurzes Like, dann seid ihr immer als Erste mit dabei. Ihr könnt auf der Webseite auch jederzeit den Newsletter abonnieren. Wir schicken dort maximal alle 4 bis 6 Wochen einen Newsletter raus, in dem wir als Erstes über den Podcast informieren oder eine aktuelle Kolumne mitschicken, die euch im Alltag so ein bisschen weiterhelfen sollen zu den Themen Vertrieb und Führung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen richtig tollen Tag und bis bald.